Robin ist ein ganz lieber Mensch, eine sehr nette Frau. Sie sieht jünger aus als ihre 50 Jahre und sie ist in zweiter Ehe mit Ken verheiratet. Die haben beide gute Jobs, die haben ein sehr schönes Haus, sie sind in einer Gemeinde stark engagiert. Man könnte sagen, dass Robin alles hat, was man sich wünschen könnte. Allerdings eins fehlt bei Robin. Manchmal redet sie ganz offen darüber und man hört es an ihrer Stimme. Man sieht, wie die Tränen in ihre Augen kommen. Robin konnte nie Kinder bekommen. Und das ist ein Schmerz, den sie weiterhin mit sich trägt in ihrem Leben, auch obwohl sie über gebärfähigem Alter hinaus ist. Einsamkeit ist etwas, was in vielfältiger Art und Weise kommen kann. Manche Menschen wollen gar nicht erst nach Hause gehen, weil wenn sie nach Hause gehen, fällt ihnen der Deckel auf den Kopf. Da ist kein Mensch da und sie fühlen sich einsam. Andere Menschen wollen nicht unbedingt nach Hause gehen, weil obwohl es Menschen da sind, herrscht da eine eisige Kälte. Sie sind sozusagen zusammen ganz allein. Und das kann mitunter noch bedrückender sein, als keinen da zu haben. Als nicht zu wissen, wie man mit denen, die da sind, umgehen soll oder kann. Dann gibt es Menschen, bei wem alles in Ordnung zu sein scheint. Ich meine, sie haben den Ehegatten, sie haben den Job, sie haben Freunde, sie haben vielleicht ein schönes Haus, aber sie tragen tiefe Schmerzen in sich, weil sie nicht, also es ist nicht immer alles, was glänzt, auch Gold, wie der Spruch so schön heißt. Es ist eine tückische Lüge bei der Einsamkeit, dass, die wir meist glauben, ist, ja, die anderen haben es besser als ich, denn mir geht es so, aber die haben alle das. Es war ganz interessant, also vor ein paar Monaten zu meiner Einführung hat der Michael Moormann hier gepredigt. Also die längste Zeit, dass ich mit Michael zu tun gehabt habe, war er als Bruder Michael bekannt von der Jesusbruderschaft von Gnadental. Und der hatte also ein lediges Leben bis dahin geführt. Der hatte nie ein Eid auf lebenslange Ehelosigkeit geschworen, aber zeitweilig hat er das bewusst so gemacht. Und er hat mir mal im Gespräch gesagt, dass, also ich meine, die Bruderschaft hat auch Familien drin und hat gesagt, dass er als Lediger oft die Familien angeguckt hat und hat gesagt, ach Mensch, habt ihr es gut. Und er hat, die Familien haben ihn angeguckt und haben gesagt, ach Mensch, hast du es gut. Und hat gesagt, gelegentlich babysitten wir auch für die Ehepaare, für die Familien und danach sagen wir, wow, haben wir es gut. Es ist sehr einfach für uns zu denken, die anderen haben es alle so viel einfacher, weil sie müssen nicht das ertragen, was ich ertragen muss. Das ist eine tückische Lüge, die die Einsamkeit uns immer wieder einreden will. Im Alten Testament finden wir, eigentlich durch die gesamte Bibel, im Alten Testament finden wir ein besonderes Paar, Abraham und Sarai. Nun, wir kennen die eher als Abraham und Sarah, weil Gott später ihren Namen verändert hat. Der Text, aus dem ich heute predigen werde, ist noch bevor ihre Namen verändert wurden. Ich muss euch um Nachsicht bitten, wenn ich ausrutsche und doch Abraham oder Sarah sage. Ja, meine ich dieselben Personen natürlich. Aber zu diesem Zeitpunkt sind sie eigentlich noch Abraham und Sarai. Und sie sind auch, die gehören auch zu diesen Menschen, die scheinen wirklich alles zu haben. Ich meine, sie sind reich, die sind wirklich superreich. Die haben Geld ohne Ende, die haben Herden und so weiter. Also an Reichtümern mangelt es ihnen gar nicht. Und wir hören mehrfach im 1. Buch Mose, dass die Sarai eine sehr hübsche Frau gewesen sein soll. Und es scheint ihnen wirklich so gut zu gehen. Sie scheinen wirklich alles zu haben. Aber eins fehlt ihnen noch zu ihrem Glück. Ich lese heute aus 1. Mose 15. Und ich fange erstmal mit den ersten drei Versen an. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abram. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir noch schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abram sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Nun, man muss verstehen, dass zu biblischen Zeiten war Kinderlosigkeit nicht nur die Unannehmlichkeit, Kinderwunsch ist da, wird nicht erfüllt. Es wird regelrecht als Fluch angesehen, wenn ein Paar keine Kinder bekommen konnte. Und gerade bei Abram und Sarai scheint das so widersprüchlich zu sein. Sie sind so reich, das wird auch als Segen Gottes da angesehen. Gott beschützt sie, Gott redet direkt mit dem Abram, der spricht mit dem. Und doch, sagte Abram, was nützt mir das alles? Nun, Nachkommen, um ein Erbe zu haben, ist nicht nur, dass man weiß, wo das ganze Geld noch hingeht. Es ist viel tiefer in ihrem Herzen drin, was dahinter steckt. Es ist wirklich das Verständnis, dass es eine Zukunft gibt. Im Nachdenken darüber habe ich gedacht, wenn man keine Zukunft für sich sieht, wenn man das Gefühl hat, dass man keine Zukunft hat, was soll noch stärker Einsamkeit hervorrufen als das? Wenn wir keine Zukunft sehen, was soll uns ein noch einsameres Gefühl geben? Und genau da steckte Abram. Ja, klar, der hat Geld, ja, der hat eine hübsche Frau. Aber er sieht keine Zukunft. Und er fragt sich, wozu das dann alles gut sein soll, wenn es keine Zukunft gibt. Verlieren wir nicht aus dem Blick, was gerade in diesem Text passiert. Abram redet mit dem Schöpfer des Universums. Wann war das letzte Mal, dass du das gemacht hast in dieser Form? Ich meine, ich hoffe, dass ihr, Jan hat mit uns gebetet, schon mehrfach in diesem Gottesdienst. Und wir haben auch den Schöpfer des Universums angerufen, als wir den Segen über den kleinen Ruben ausgesprochen haben. Aber so ein normaler Dialog, wie wir auch miteinander haben, der Abram hat ein solches Gespräch. Und dennoch sagt er, ich sehe keine Zukunft. Auch wenn Gott ihm sagt, dein Lohn wird groß sein. Er sagt, was nützt mir das ohne Nachkommen? Aber Gott hat gerade erst angefangen, mit Abram zu reden. Ich lese jetzt weiter ab dem Vers 4. Da erging das Wort des Herrn an ihn, nicht er, also dieser Eliezer, wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Gott führte Abram hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. In diesem letzten Vers lesen wir eine von den Kernaussagen der Bibel. Der wird auch im Neuen Testament wiederholt, weil es so ein wesentlicher Punkt ist. Abram glaubte dem Herrn und der Herr hat es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Interessant ist, wenn es heißt, dass Abram glaubte dem Herrn, ist das Wort glaubte eins, was wir häufiger in unseren Gottesdiensten benutzen. Das ist eine Form von dem Wort Amen. Amen bedeutet, es ist wahr oder zuverlässig. Und hier finden wir, dass Abram zu Gott sagt, ich vertraue dir. Was du sagst, ist wahr. Obwohl er noch nicht gesehen hat, dass das, was er sich gewünscht hat, in Erfüllung gegangen ist. Abram hat Amen zu dem gesagt, was Gott gesagt hat. Und das ist der tiefste Beziehungsausdruck, den man überhaupt haben kann. Ich vertraue dir. Ich meine, was ist eine Beziehung ohne Vertrauen? Da ist eigentlich überhaupt keine Beziehung. Jemand, wem du überhaupt nicht vertraust, zu dem kannst du keine Beziehung aufbauen. Das geht ja überhaupt nicht. Und hier hat Abraham gerade geklagt. Gott, ich habe nicht das, was ich wirklich haben will, was mir besonders wichtig ist. Und Gott sagt ihm, du wirst es noch bekommen. Und Abraham sagt, okay, ich vertraue dir. Er sagt, Amen zu dem, was Gott gesagt hat. Nun, ich möchte euch wirklich ermutigen, immer und in jedem Fall, wenn ich eine Predigt halte, solltet ihr auch gerne eure Bibel nehmen und nachprüfen und gucken, dass was ich euch gesagt habe oder euch vorgelesen habe, dass das auch wirklich drin steht. Ihr sollt aufpassen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. An diesem Punkt werde ich in 1. Mose 15 nicht weiter lesen, aber ich möchte die Geschichte weiter erzählen, was wir da finden. Weil es ist mir absolut klar, dass das hier kein typischer Adventstext ist. Aber Advent bedeutet Ankunft. Und Gott kommt immer wieder in unserem Leben an. Er will immer wieder in unser Leben hineinkommen. Manchmal stürmt er richtig hinein. Und er kommt auch in unsere Einsamkeit. Wenn wir uns einsam fühlen, dürfen wir wissen, dass er auch da hineinkommen will, dass er unsere Situation verändern will. Genau wie er es mit Abraham auch gemacht hat. Und es ist faszinierend zu sehen, wie es weitergeht in diesem 1. Mose 15. Weil Gott fordert Abraham auf, ein Rind, eine Ziege und ein Widder und zwei verschiedene Arten Tauben zu holen. Abraham holt diese Tiere und die großen Tiere schneidet er in zwei Hälften. Nun, ich weiß, es ist für uns nicht gerade ein hübsches Bild, was wir uns da vorstellen würden, aber man muss verstehen, dass in Kanaan, wo Abraham sich jetzt befindet, beziehungsweise auch in Mesopotamien, wo der Abraham herkommt, wenn zwei Parteien einen Bund geschlossen haben, also wir reden nicht von einem normalen Geschäftsvertrag oder sowas, wir reden von einem Bund, etwas, was wirklich tiefgreifend war für ihr Leben, haben sie Tiere genommen, sie in zwei Hälften geschnitten und dann die zwei Hälften einander gegenübergestellt. Und dann sind die zwei Parteien mit einem Fackel da durchgegangen. Und so haben sie effektiv gesagt, es soll, wenn ich diesen Bund breche, soll es mir so ergehen wie diese Tiere, zwischen wessen Teilen wir jetzt laufen. Also es war eine ganz starke Symbolik, was da gekommen ist. Und Abraham hat dann diese Tiere geholt, geteilt, aufgestellt. Die Tauben hat er dann einfach wohl auf jede Seite eine dahingestellt. Die wurden nicht zerteilt. Es kommen Raubvögel und versuchen sich an die Kadaver dran zu machen. Abraham verscheucht sie. Und dann zum Sonnenuntergang fällt Abraham in einen ganz tiefen Schlaf. Nun, es ist auch interessant zu merken, eine andere Stelle, wo wir finden, dass jemand in einen ganz tiefen Schlaf gefallen ist in dieser Form, war bei der Schöpfung, als Gott Adam in einen ganz tiefen Schlaf versetzt hat, um dann die Eva zu machen. Also es ist auch eine besondere Form der Gottesbegegnung, wo er in diesen tiefen Schlaf fällt. Und dann heißt es in dem Text, dass er eine unheimliche Angst bekommt. Wahrscheinlich, der Text ist nicht führt das nicht weiter aus, genau aus welchem Grund diese Angst kommt. Aber ich schätze, es ist, weil Gott auf so besondere Art und Weise zu ihm gekommen ist. Weil wir müssen es uns wirklich vor Augen führen. In unserer Welt ist es so leicht, dass Leute Gott sagen und das als Schimpfwort benutzen oder sowas. Aber wenn wir wirklich den lebendigen Gott begegnen, wenn wir wirklich vor ihm stehen, glaubt mir, da haben wir keine große Klappe. Da werden wir schon merken, wie groß er ist. Jedenfalls, Abraham hört Gott dann mit ihm reden. Und Gott gibt ihm etwas ganz Seltenes und ganz Ungewöhnliches, was Gott Menschen sehr selten gibt. Er hat ihm die Zukunft gezeigt. Er hat ihm gezeigt, dass seine Nachkommen Sklaven sein würden. Was wir jetzt im Rückblick sagen können, okay, das war die Sklaverei in Ägypten. Das hat Gott Abraham sehen lassen. Ist auch ein bisschen ein Hinweis. Wir wünschen uns so oft etwas und denken, wenn ich nur das hätte oder wenn ich nur den Partner hätte, wenn ich nur das Kind hätte, dann ist alles schön und gut. Aber wir bedenken manchmal nicht, was für weitere Folgen da sein können. Abrahams Nachkommen haben es nicht leicht gehabt. Bis zu dem heutigen Tag, kann man sagen. Aber die Verheißung Gottes gilt trotzdem. Und dann, nachdem Gott ihm die Zukunft gezeigt hat, sieht Abraham ein rauchender Ofen und ein Fackel zwischen diese Tierkadaver, auf diesem Weg zwischen den Tierkadavern durchgehen. Dieser rauchende Ofen ist ein Symbol für Gott. Wir denken auch an den zweiten Buch Mose, wo Gott auf dem Berg Sinai gewesen ist und sie haben gesehen, dass Rauch und Feuer da waren. Und diese Fackel, das ist das übliche Symbol, was sie getragen haben, wenn sie einen Bund geschlossen haben. Das Interessante dabei ist, nur Gott geht durch. Nur Gott gibt hier ein Versprechen ab. Abraham, von dem Abraham wird hier nichts verlangt. Ihm wird nichts weiteres abverlangt an dieser Stelle. Und Gott hat einen Bund mit dem Abraham geschlossen, wo der Abraham nichts dazu tun musste. Nichts dazu tun konnte eigentlich. Gott ist in die tiefste Dunkelheit von Abrahams Einsamkeit gekommen und hat ihm gesagt, ich bin am Wirken und ich gebe dir eine Zukunft, auch wenn du sie jetzt nicht erkennen kannst. Aber was hat das für praktische Folgen, dass Abraham nichts zu der Erfüllung des Bundes beizusteuern hat? Die praktische Folge davon ist, es musste nach Gottes Plan laufen. Und genau an diesem Punkt ist der Haken an der Geschichte. Wir wollen immer wieder, dass Gott Dinge macht nach unserer Vorstellung. Er soll bitteschön dies oder jenes für uns erfüllen, wie wir das uns vorstellen. Aber wenn Gott uns ein Geschenk gibt, wenn er uns etwas gibt und es soll nach seinem Plan gehen, ist das oftmals nicht so genau das, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollen, dass Gott Dinge nach unserer Vorstellung macht. Aber das ist kein Amen. Das ist kein Einstimmen in dem, was Gott mit uns vorhat. Aber Gott lädt uns ein, uns einzustimmen in dem, was er tun wird. Abraham und Sarai mussten auch lernen, dass es nach Gottes Plan gehen musste. Es ist besonders interessant, dass gleich im nächsten Kapitel lesen wir davon, dass sie gedacht haben, dass sie Gott auf die Sprünge helfen müssten. Ja, okay, gut, wir kriegen keine Kinder. Hier, sagt Sarai, Abraham, nimm du meine Magd, die Hagar, und du kannst mit ihr ein Kind zeugen. So werden wir Nachkommen bekommen. Aber das war nicht Gottes Plan. Und sie haben ein Kind so bekommen, den Ismael. Aber das hat sehr viel Leid für sie als Familie nach sich gezogen. Aber vergessen wir nie, dass Gott zu Abraham gekommen ist in seiner tiefsten Einsamkeit. Nun, es mag als schwacher Trost erscheinen, wenn man sagt zu jemandem, der unter Einsamkeit leidet, aber sei getrost, Gott ist doch bei dir. Wir wollen hier keine Floskeln aber rauswerfen. Wir wollen hier nicht sagen, naja, der Herr wird es dir irgendwann lönen. Sondern wir wollen erkennen, was für praktische Auswirkungen es hat, wenn wir Gott wirklich vertrauen. Wenn wir es zulassen, dass Gott uns in unserer Einsamkeit trifft. Weil bei Gott ist es niemals so, dass er sich damit zufrieden gibt, mit uns zusammen ganz allein zu sein. Wenn Gott zu uns in unsere Einsamkeit kommt, ist es nicht, dass wir irgendeine vage Vorstellung haben, ja, da ist jemand da. Nein, es geht ihm um viel, viel mehr. Weil wenn Gott zu uns kommt, bringt er Veränderung. Er bewirkt Veränderung. Aber vergessen wir nicht, es muss nach seinem Plan dann gehen. Er bewirkt die Veränderung nach seiner Vorstellung, und nicht unbedingt nach dem, was wir uns vorgestellt haben. Sind wir bereit, Amen zu sagen zu dem, was Gott mit uns vorhat? Sind wir da bereit, Amen zu sagen, wenn Gott bei uns, bei mir etwas verändern will? So oft in Einsamkeit ist es so, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu halten, eine Beziehung zu pflegen, eine Beziehung aufzubauen. Gott will uns beziehungsfähig machen. Manchmal verlangt das Veränderung in uns. Veränderungen, die sehr tiefgreifend sein können. Und ich meine, für alle, die sich einen Partner wünschen, du kannst jeden, der verheiratet ist, fragen. Es ist im Prinzip, wie der Bruder Michael es mir damals gesagt hat, dass mit dem Partner ist es nicht plötzlich alles Schmetterlinge im Bauch den Rest deines Lebens. Nein, eine Ehe verlangt einem viel Arbeit ab. Man muss sich auch Mühe geben, um eine Ehe zu pflegen. Das ist nicht etwas, was, das ist überhaupt kein Selbstläufer, sondern es verlangt oftmals richtige Arbeit. Für Leute, die sich ein Kind wünschen, das ist völlig verständlich. Ich will das hier überhaupt keine von diesen Einsamkeiten kleinreden oder mich gar darüber lustig machen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber wenn das Kind dann da ist, frag jeden, der ein kleines Kind zu Hause hat. Puh, das können ganz schöne Herausforderungen sein. Sind wir bereit, wenn Gott zu uns kommt in unserer Einsamkeit, wenn Gott uns Türe öffnen will für Veränderung, sind wir bereit, diese Veränderung durchzugehen? Uns verändern zu lassen, dass wir beziehungsfähig werden. Beziehungsweise kommt es auch hinzu, Gott gibt uns nicht immer das, was wir wollten, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich kenne viele Leute, die ihr ganzes Leben lang ledig geblieben sind. Nicht unbedingt, weil sie es wollten, sondern weil sie den richtigen Partner nicht gefunden haben. Ich kenne Paare, die keine Kinder bekommen konnten. Die Robin, von wem ich am Anfang gesprochen habe, hat auch keine Kinder bekommen. Muss das dann bedeuten, dass unser Leben sinnlos ist? Muss das bedeuten, dass unser Leben unerfüllt bleiben muss? Hier ist ein Punkt, wo Gott an uns ansetzen will, um unsere Vorstellung von dem Leben, von dem, was das Leben wertvoll und reich macht, wo er uns verändern will, dass wir sehen, dass wir in ihm Hoffnung und Sinn haben. Und ich weiß, ich denke also an eine Schwester von der Gemeinde Mühlhausen, die ist inzwischen verstorben. Sie war ihr ganzes Leben lang ledig geblieben. Sie hat nie selber Kinder gehabt. Aber was sie für ein Segen war für die Menschen um sich herum, wow, das kriegst du buchstäblich nicht auf eine Kuhhaut. Sie hat so viel Segen gebracht für so viele Menschen. Sie hat es so oft selber gar nicht erkannt. Aber man konnte mit jedem, der je mit ihr zu tun gehabt hat, reden. Oh ja, sie war wirklich ganz toll. Die Esther, sie war wirklich so lieb. Sie hat für mich gebetet. Sie war meine Sonntagsschultante und so weiter. Und sie hat immer wieder an diese Menschen geschrieben. Sie hat an sie gedacht. Ich weiß, dass sie für manche Menschen über 50 Jahre lang hinweg gebetet hat. Gott kann unserem Leben einen Sinn geben. Gott kann uns eine Erfüllung geben, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie wir das uns vorstellen. Ich weiß, wenn man in der Situation drinsteckt, wenn man die Sehnsucht hat, den Wunsch hat, kann eine solche Predigt fast wie Hohnspott wirken. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich will keinen verhöhnen. Ich kenne Sehnsüchte. Ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Es geht mir nicht darum, das klein zu reden. Aber es geht mir schon darum, dass wir bedenken, Der Schöpfer des Universums ist einem Abraham in seiner tiefsten Einsamkeit erschienen. Und ja, man kann sagen, na, der hat das Kind noch bekommen. Als Gott ihm hier erschienen ist, hatte er kein Kind. Und er konnte das nicht sehen. Der konnte das nicht verstehen, wie das noch werden sollte. Er und Sarai waren beide zu alt. Wie sollte das noch gehen? Und doch hatte Gott einen Plan für sein Leben. Und Abraham hat nicht gesagt, nein Gott, du hast mir nicht das gegeben, was ich wollte, also Schluss mit dir. Sondern Abraham hat gesagt, Amen. Und ich behaupte nicht, dass er es ohne Tränen gemacht hätte. Es können durchaus viele Tränen geflossen sein, gerade auch in dem Moment. Aber er hat erkannt, wenn ich Hoffnung haben will, wenn ich Erfüllung erleben will, dann ist es nur bei dem einen zu finden. Er hatte alles andere, was die Welt ihm bieten konnte. Und er wusste, die Lösung wäre nur in dem einen zu finden. In dem einen, der in seine Einsamkeit gekommen ist. Bei dem einen, der zu ihm gekommen ist, mit ihm gesprochen hat und ihm verheißen hat, ich bin immer bei dir. So, die Herausforderung geht an jeden Einzelnen von uns. Für manche Menschen ist diese weihnachtliche Zeit, in die wir jetzt hineinkommen, schwierig, weil vielleicht haben wir keinen, vielleicht haben wir Menschen, mit wem wir zusammen sind, wo es Schwierigkeiten gibt. So oder so, Gott möchte in dein Leben hineingreifen. Er möchte dein Herz heilen. Er möchte dir Hoffnung geben, die du zuvor nicht gekannt hast. Aber es wird bedeuten, dass bei dir Veränderungen eintreten werden. Es kann manchmal ziemlich beunruhigend sein, aber vertrau ihm. Sag Amen zu dem, der dir ein neues Leben geben kann. Es wird ein Abenteuer, wird nicht immer leicht sein, aber er wird dich niemals verlassen und er wird dich dahin führen, wo du seinen Segen für dich erleben kannst. Bist du bereit, zu ihm zu sagen, Amen?